Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Klimawandel, Pandemie, Krieg in der Ukraine, Arbeitskräftemangel in kritischen Bereichen, Inflation. Wir leben in einer Zeit voller Krisen. Das glauben wir zumindest oft. Allerdings haben diese Krisen offenbar einem großen Team von Forschenden an der Universität Tübingen noch nicht gereicht. 12 Jahre lang haben sie sich nämlich mit historischen Krisen beschäftigt. 22 Fachrichtungen waren daran beteiligt. Eines der Ergebnisse dieses Projekts ist das Buch Krisen anders denken, das heute erscheint. Und beteiligt an Buch und auch Projekt natürlich ist unter anderem Astrid Franke. Sie ist Professorin für Amerikanistik an der Uni Tübingen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie und eigentlich, glaube ich, so verstehe ich das zumindest auch im Buch, alle, die an diesem Forschungsprojekt beteiligt waren, reden ja am liebsten nicht gleich von Krise, sondern erstmal von Bedrohung. Da stelle ich mir natürlich sofort die Frage, wodurch wird denn aus einer Bedrohung eine Krise?
Ja, wir haben das Wort Bedrohung gesucht beziehungsweise die Krise abgelehnt, weil wir uns ursprünglich für so sehr dramatische Momente sozialen Wandels interessiert haben. Also wir wollten uns Momente angucken, wo Menschen glauben, dass sie sich jetzt oder in Zukunft nicht mehr aufeinander verlassen können. Die Emotionen schlagen hoch, es wird unter Zeitdruck gehandelt und da schien Krise zu abgeschmackt. Krise ist irgendwie immer. Krisen kann man managen. Und Bedrohung, das klingt erstmal dramatischer. Zu beachten ist allerdings, oder da kann es vielleicht, kann der Begriff auch in die Irre führen, dass wir eigentlich zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es ja häufig um Konflikte geht, bei denen das, was für den einen als Bedrohung erscheint, also der Zusammenbruch der Routinen, dem anderen vielleicht Hoffnung gibt oder sogar als Verheißung oder als Chance erscheint.
Da könnte man jetzt bei dem, was Sie gerade gesagt haben, überspitzt sagen, was eine Bedrohung zur Krise macht, ist der Umgang der Menschen mit der Bedrohung?
Ja, genau. Krise, glaube ich, klingt für viele von uns, es ist natürlich auch die Frage, was wir jetzt darunter verstehen, wie etwas, was über längere Zeit anhält und woran man sich fast so ein bisschen gewöhnen kann. Und das passiert natürlich oft. Oft gibt es diese Latenz, irgendwann kommt es nicht zu einem Umschlagpunkt, sondern man stumpft so ein bisschen ab. Ja? Eben, glaube ich, in den Nachrichten bei der Anmoderation oder kurz vor der Anmoderation war schon wieder von der Wirtschaftskrise die Rede und das ist nicht etwas, wo wir das Gefühl haben, morgen ändert sich alles. Also ursprünglich haben wir uns tatsächlich für sehr dramatische Momente interessiert.
Aber wenn man zum Beispiel den Klimawandel, ich vermeide jetzt die Begriffe Bedrohung und Krise, aber wenn man sich den Klimawandel anguckt, wenn man sich den Krieg in der Ukraine anguckt, wenn man sich tatsächlich auch die wirtschaftliche Entwicklung, wie sie uns im Alltag betrifft, also vor allem die Inflation anguckt und noch ein paar andere Dinge, leben wir nicht wirklich auch im historischen Vergleich in einer Zeit mit vielen und auch sehr großen Krisen, also mit vielen Krisen und großen Bedrohungen?
Ja, das glaube ich schon. Vor allen Dingen muss man sich natürlich immer fragen, wer fühlt sich bedroht und von wem und wer fühlt sich vielleicht weniger bedroht, für wen, wer hält vielleicht mit Recht oder wer hat ein Interesse daran, die Bedrohung auszublenden. Es ist ja nicht so, dass wir uns alle einig wären, sonst würden wir vielleicht sehr viel mehr gegen den Klimawandel tun. Es gibt ja genügend Menschen und Institutionen, die an ihren Routinen festhalten. Und das meine ich mit Konflikten.
Ist das denn historisch oft das Problem gewesen, dass bei Bedrohungen, also entweder beim Klimawandel finde ich es ja kompliziert, es geht ja nicht nur darum, dass einige, das sind nicht so viele, bestreiten, dass es ihn gibt oder dass er von Menschen verursacht wird. Wo die Diskussion dann losgeht, ist erstens die Frage, wie man am besten darauf reagiert und welcher Geschwindigkeit. Zieht sich das auch so ein bisschen als Muster durch die Geschichte, dass eben die Lösung von Problemen dadurch behindert wurde, dass man sich eben nicht darüber einig wurde, worin die genau bestehen und wie dann die Lösungen aussehen sollen?
Ja, das zieht sich durch die Geschichte durch. Das zieht sich vor allem natürlich bei, sagen wir mal, Pandemien und Seuchen durch die Geschichte, bei Fragen der Bewirtschaftung von Land, also bei Umweltproblemen. Aber es gibt natürlich auch Probleme oder Situationen, bei denen es schlicht verschiedene Interessen gibt. Also wir haben ein Beispiel der Säkularisierung von Frauenklöstern, wo sich Frauen bedroht fühlen dadurch, dass sie die lange Tradition ihres Lebens eben abgeschottet hinter den Klostermauern aufgeben sollen. Sie fühlen sich bedroht. Auf der anderen Seite gibt es Herrschende zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die glauben, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass das eigentlich unnütz ist. Wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man, dass es nicht nur zwei Seiten in diesem Konflikt gibt, von dem man nicht so richtig weiß, wie man ihn lösen soll, sondern dass es innerhalb der Klöster einzelne Frauen gibt, die da gar nicht freiwillig sind, sondern von ihren Vätern oder Onkeln oder Brüdern hineingesteckt wurden. Und für die ist sozusagen das, was für ihre Oberen die Bedrohung ist, eine Verheißung oder eine Hoffnung, eine Chance, nämlich ein anderes Leben zu führen.
Ich ahne zwar schon, was Sie antworten, aber ich muss trotzdem nochmal konkret fragen, da Sie ja, also nicht nur Sie persönlich, sondern auch alle anderen, die daran beteiligt waren, mit diesem Projekt und auch mit dem Buch, das heute erscheint, versprechen, dass man aus der Geschichte was lernen kann. Das haben Sie wahrscheinlich gegen die Historiker in Ihrem Team nicht leicht durchgesetzt, dieses Versprechen. Aber da Sie auch versprechen, man kann was lernen, was kann man denn in Bezug auf Bedrohungen und Krisen tatsächlich aus der Geschichte lernen?
Nun, einmal kann man ganz sicher lernen, dass man genauer hinschauen muss. Also wer alarmiert, wer behauptet, alles muss schnell gehen, wer baut Bedrohungen auf? Wie sehen diese Bedrohungen aus? Kennen wir sie vielleicht? Werden da Menschen in gewohnter Weise stigmatisiert oder zu Sündenböcken gemacht? Gibt es Gegenstimmen? Gibt es da eben diese Nonne, die wir übersehen? Das ist eine Sache, die man lernen kann. Was man vielleicht noch lernen kann und was uns direkt betrifft, ist, dass Bedrohungen eigentlich nicht einfach zu Ende sind, wenn man symbolisch ihr Ende vielleicht verkündet. Solche Situationen von hoher emotionaler Intensität, die haben ja ein Nachleben. Die Menschen müssen solche Erfahrungen verarbeiten, müssen sie sich vielleicht erzählen. Und ich denke schon, das gilt also ganz konkret zum Beispiel für die Pandemie. Die ist zwar offiziell vorbei, also ich meine natürlich jetzt die Covid-Pandemie, die ist offiziell vorbei, wir tragen auch keine Masken mehr, aber die Erfahrungen, die die Menschen damit gemacht haben, die ist ja noch da und die werden wir uns vermutlich auch in den nächsten Jahren noch erzählen müssen, um sie irgendwie zu verarbeiten.
Die Amerikanistin Astrid Franke im Deutschlandfunk Kultur, sie ist Teil eines großen Forschungsprojekts und als eines der Ergebnisse dessen 12-jährige Arbeit erscheint heute das Buch Krisen anders denken im Propylen Verlag. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Franke.
Bitteschön. Wiederhören.
Wiederhören.